We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Beziehungskiste. Hallo Niki.
Hallo.
Ja, wir hatten eine längere Pause. Alle die es schon oder die uns live verfolgen sozusagen und immer relativ aktuell die Folgen hören, haben das sicherlich gemerkt. Das hat wiederum mit anderen Projekten zu tun, an denen wir gerade dran sind. Es ist gerade viel in Bewegung. Und wie gesagt, da wir den Podcast immer nicht so nebenbei aufnehmen wollen, sondern auch uns ein bisschen emotional und vom Kopf her darauf einlassen, haben wir in letzter Zeit eher pausiert. Und ich hoffe, das wird jetzt wieder anders werden und wir können wieder relativ pünktlich jede Woche eine neue Folge aufnehmen. Toi, toi, toi. ich habe vor ein paar Tagen auf Facebook und anderen Medien gefragt, was denn für Themen interessant wären für diesen Podcast. Und es kam die Meldung von jemandem, dass wir doch mal darüber reden könnten, wie es bei uns ganz praktisch in der Beziehung aussieht, wenn wir so mit dem inneren Kind arbeiten und wie das Ganze, unsere Erfahrungen oder unser Umgang mit unseren inneren Kindern ganz alltäglich in unsere Beziehung einfließt. Genau, und darüber würden wir heute gerne ein wenig reden. Und ich fange einfach mal an, denn Niki hakt dann immer gerne ein. Genau. Erst einmal, da haben wir ja schon oft drüber geredet, hat das Ganze mit dem inneren Kind unsere Partnerschaft ja ganz grundlegend verändert und ins Positive geprägt. Da haben wir das ja schon einmal mal so angeschnitten, dass das in unserer Kommunikation öfters mit reinfließt. Und vielleicht könnte ich da einfach noch mal kurz einhaken und das ein bisschen vertiefen. Also einmal hatten wir ja schon mal das Thema Verantwortung und die Verantwortung dafür, warum ich glücklich bin. Und ich denke, das ist so ein ganz bestimmter Knackpunkt, wo ich jetzt in meinem Alltag oder wenn ich irgendwas habe, was mich bewegt, wo ich dann immer erstmal zu mir selber schaue, warum mich das bewegt und was mein inneres Kind eigentlich dazu sagt und woher meine Gefühle kommen, die da sind. Und ich denke, ganz praktisch hat das Auswirkungen bei uns im Alltag, dass, ich habe das Gefühl, dass es entschleunigter ist. Also wenn ich jetzt merke, irgendetwas bewegt mich und irgendwas wühlt mich auf, ob im Positiven oder Negativen, ich glaube, ich renne da nicht immer gleich zu Niki hin und sage jetzt, ja, pass auf und das 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 und das. Und dann, ich denke, wenn man das einfach so tut, ohne zu schauen, okay, was geht eigentlich gerade in mir vor, warum bewegt mich das so sehr, dann läuft man öfters Gefahr, den anderen so zu überrennen.
Ne? Und mir fällt dann auf, also wenn wir das so machen und nicht vorher noch mal kurz gucken, okay, also das ist jetzt aber bei uns so, das muss jetzt nicht generell allgemeingültig sein, aber bei uns war es so, wenn wir dann ungefiltert, ungebremst auf den anderen zugerannt sind, dass man dann eine gewisse Verletzlichkeit an den Tag gelegt hat und für die wir erst Verantwortung übernehmen lernen mussten. Und man läuft halt, also wir sind Gefahr gelaufen, wenn wir dann direkt so hingerannt sind zu dem anderen. Wenn dann eine Antwort kam, die jetzt eher desinteressiert, ist jetzt ein bisschen sehr böse formuliert, aber oder nicht das war, was wir erwartet haben, dann machte sich so eine Enttäuschung breit und
Genau, das ist ja. Ich finde, das ist ein ganz typisches Ding, was sich verändert, wenn man auf sein inneres Kind schaut, weil letztendlich sind ja Kinder so, dass sie gerne gespiegelt werden wollen. Also es ist ganz klar und ganz natürlich und ganz wunderbar, dass ein Kind halt immer gleich hingerannt kommt und gerne den Dialog mit seinen Eltern sucht und gespiegelt werden möchte. Ne? Es malt irgendwas und es möchte gerne dann nicht hören, ach, das hast du aber fein gemalt oder so, sondern es ist begeistert von dem, was es da erschaffen hat und möchte gerne, dass die Eltern das teilen, also dass man auch ein Gefühl für sein eigenes Tun bekommt. Also da stecken ganz viele Prozesse dahinter. Und das ist ja aber als Erwachsener hat er der Partner nicht die Aufgabe, diese Spiegeln zu übernehmen, sondern in der Arbeit mit dem inneren Kind, mit den Persönlichkeitsanteilen merken wir ganz stark, dass wir uns diese Spiegelung selber geben. Also, dass wir unseren inneren Kindanteil diese Spiegelung selber geben mit unserem inneren Erwachsenenanteil. Und das Ergebnis ist eben, dass man bedeutend, reflektiert ist ein falsches Wort, aber wie gesagt, entschleunigter wird. Ne? Also vielleicht denkt man ja zuerst, wenn mein Partner ganz begeistert zu mir kommt und irgendwas erzählt, was ihn gerade tierisch bewegt, dann ist das doch eigentlich toll. Aber ich denke, auch wie Niki gerade gesagt hat, wir haben für uns die Erfahrung gemacht, dass es halt manchmal schon sehr überrumpelnd, überrennend wirken könnte. Ganz besonders, da man ja in seiner ganzen emotionalen Aufgewühltheit dann oft gar nicht schaut, ob der andere eigentlich gerade ein Ohr dafür hat, ob der überhaupt das gerade aufnahmefähig ist. Und dann passieren eben das, wie gerade gesagt, diese Momente, dass der andere dann erstmal jetzt nicht so reagiert, wie man es sich erhofft oder wie es schön gewesen wäre. Und dann entsteht da schon so eine Art Spannung. Das ist, denke ich, jetzt sehr anders.
Das ist jetzt anders, aber ich empfinde es jetzt eigentlich nicht mehr als so entschleunigt. Also dieses Entschleunigte, was du beschreibst, das war ein Zwischenschritt für uns. Ne? Also es war eine Zeit lang so, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mich halt gefreut habe, dass ich dann mich entweder schon vorher darauf eingestellt habe, dass die Reaktion nicht die sein kann, die mein inneres Kind erwartet. Und habe dann vielleicht meinem inneren Kind schon abgesprochen, okay, wenn er aber jetzt so reagiert, dann machen wir das einfach, dann, was weiß ich, dann machen wir, was macht man da? Dann freuen wir uns für uns, dann machen wir für uns, für mich ein Ritual, was mir selber diese Spiegelung gibt oder diese, dann feiere ich das für mich selbst. Und jetzt ist es eher so, dass das schneller geht. Also jetzt kann es auch sein, dass ich, oder es hat lang gedauert im Nachhinein. Also wenn ich dann doch mal auf Mati zugerannt bin und spontan war und dann tatsächlich diese Enttäuschung eingetreten ist, dann habe ich die Arbeit im Nachhinein gehabt. Also dann hat es da lang gedauert. Und jetzt ist es aber so, dass ich beides schneller machen kann. Also das ist jetzt durch die viele Übungen und durch diese Phase, dieses bewusst und langsam zu machen, so wie es eben mit allem ist, ne? Mit Schreiben lernen, was weiß ich, egal was du lernst, du hast immer erst so eine Übungsphase, in der alles länger dauert, in der du viel Geduld mit dir selber brauchst. Nicht anders ist es mit der inneren Kindarbeit. Jetzt ist es so, dass ich das schon total intuitiv mache, dass ich nicht mehr drüber nachdenken muss. Ich schaue automatisch und sage automatisch innerlich zu meinem inneren Kind ganz schnell, das sind alles Sekundenbruchteile, ach guck mal, der Mati, ah nee, der macht gerade das, warte mal kurz. Oder ich sage im Nachhinein zu meinem inneren Kind, ach, das war jetzt nicht so, das nimm's nicht persönlich, das hat nichts mit dir zu tun. Guck mal, der Mati, der ist gerade wo ganz anders. Sprechen wir später nochmal an und du wirst sehen, da wird er sich auch freuen oder irgendwie so. Also das geht jetzt viel schneller. Also entschleunigend habe ich es nur in der Anfangsphase wahrgenommen. Jetzt ist es eher, also ich würde es nicht entschleunigt nennen, sondern es ist eher so eine Ruhe eingekehrt in unsere Kommunikation da, ne? So ein Gesetztsein. Es ist, und diese ganzen, es ist nicht so, dass da keine Gefühle mehr sind, sondern dieses sich verlieren hat aufgehört. Dieses, ne, wo viele sich, also ich höre das oft, viele fürchten sich davor, sich zu verlieren in ihrer Partnerschaft. Und das hat aufgehört, jetzt von meiner Seite her.
Ja, ich denke, so meine ich das auch. Also entschleunigt im Sinne von, dass ja, es ruhiger zugeht, dass es nicht so gepoltert sich anfühlt, wie man miteinander umgeht.
Es ist einfühlsamer irgendwie, ne?
Genau, also es legt schon frei, dass man mit sich selbst und mit dem anderen doch schon empathischer auch umgehen kann. Vielleicht entschleunigt schon im Sinne von, wie der Alltag sich gestaltet. Also es ist natürlich immer, das merke ich ja auch ganz oft bei Menschen, die zu mir kommen, dass eben Eltern nach wie vor das Problem haben, dass sie gerne ein bisschen so dieses, ja, diese Arbeit mit inneren Kind und sowas und diese ganzen Sachen kennenlernen möchten, weil sie auch merken, okay, das würde mir eigentlich gut tun, mal ein bisschen in meine Mitte zu kommen und in meine Tiefe zu gehen und daraus dann zu schaffen, dass uns die Beziehung besser gelingt. Und ich schaffe das aber im Alltag gar nicht. Und da bin ich immer ein bisschen, ich möchte nicht sagen überfordert, aber manchmal kann ich dann halt auch nur mit den Achseln zucken, weil das kann ich halt, da kann ich ganz schlechten Rat, also es kann schon ein paar Ratschläge geben oder so aus der eigenen Erfahrung erzählen oder so. Aber dass man als Paar schafft, sich dafür Zeit rauszunehmen, jeweils, je Partner, ich denke, das ist echt was man vor allem zu zweit schaffen müsste. Ne? Also das ist wieder so ein Punkt, wo ich eh oft den Konflikt mit mir selber habe, wenn Menschen zu mir kommen, vor allem Frauen eben, und die gerne ihre Beziehung erneuern wollen oder die ihre Beziehung retten wollen sogar, weil sie kurz vor dem aussteht und die dann sagen, naja, aber mein Mann, der lässt sich auf sowas gar nicht ein. Und das macht es natürlich ungeheuer schwer. Also wenn das so überhaupt...
Das macht es schwer, aber nicht unmöglich, ne?
Nicht unmöglich, aber ich kann das vollkommen verstehen und ich merke auch, dass ich da selber noch keine letztendliche Lösung dafür habe. Also ist vielleicht auch gar nicht meine Aufgabe, sie zu finden, aber ich möchte sie natürlich gerne finden, weil ich gerne Menschen dabei helfen will. Momentan sehe ich immer nur die Lösung, naja, so ein Stück weit, dem müsste der Partner schon eben mit reingenommen werden, im Sinne von, du, ich würde jetzt gerne schaffen, dass unsere Beziehung sich schöner anfühlt. Ich brauche dafür aber mal am Tag so und so viel Zeit für mich. Kannst du bitte die Kinder nehmen oder können wir irgendwas im Alltag verändern, dass es möglich wird, dass ich mir diese Zeit rausnehmen kann? Weil ich denke auch, das ist nicht unbegrenzt möglich, dass man immer früher aufsteht, zum Beispiel morgens. Ne? Irgendwann ist man bei um 4 Uhr nachts angekommen oder so. Je nachdem, wie es abläuft.
Ja. Du was sagen, ja, ich wollte ergänzen. Und wenn man, also wenn ich jetzt so einen Partner, ich stelle mir das gerade vor, ich bin jetzt eine Frau und habe so einen Partner, der sich jetzt erstmal da gar nicht drauf einlassen will, auf diese ganze innere Kindarbeit und auf diese Arbeit an sich selbst, dann stelle ich mir auch vor, dass ich vielleicht sage, pass mal auf, ich bin unzufrieden in unserer Beziehung. Und manchmal, also wenn wir miteinander reden, dann kann es passieren, dass ich einfach aufstehe und gehe. Das hat nichts mit dir persönlich zu tun, aber ich brauche das einfach erstmal, um mich zu sammeln, um mich zu sortieren. Das meine ich jetzt auch, also weil du meintest jetzt, dass man sich so eine Zeit am Tag einräumt, aber es geht für mich auch um diese akuten Situationen, die darauf bin ich gerade gekommen, weil du vorhin sagtest, entschleunigt, weil ich habe nochmal über dieses entschleunigt nachgedacht. Und das ist nämlich auch so ein Aspekt, den ich empfunden habe unter entschleunigt. Wir haben uns ja auch nicht immer zeitgleich voran entwickelt. Das ist ja meistens eher so versetzt gewesen, mal du, mal ich. Und in den Phasen, wo ich das Gefühl hatte, ich entwickle mich gerade, da habe ich mir auch bewusst die Zeit genommen, ich glaube, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Ich habe mich jetzt, da ging es um Streit oder so, da war es ganz extrem, aber auch schon in kleineren Situationen, die jetzt nicht so emotionsgeladen sind, auch schon mich selbst so an die Hand genommen, so innerlich, ne? So wirklich wie so eine kleine Niki in mir drin an die Hand genommen und bin einfach aus der Situation rausgegangen, habe mich sortiert, habe mich gesammelt. Das kann, es hat im Durchschnitt vielleicht Viertelstunde gedauert, sage ich mal. Und dann bin ich wieder zurück in die Situation und habe auch das Gespräch wirklich nochmal gesucht. Das musste ich auch, also das ist auch so eine Sache, mein inneres Kind wollte das dann gar nicht, war dann eingeschnappt oder hatte Angst wenn der Mati wieder sauer wird aber dann habe ich das innere Kind an die Hand genommen und gesagt, ich mach das. Und guck, du bist auf meinem Arm und ich rede mit Mati und dann guckst du zu und ich erkläre ihm alles, was du mir gerade in dieser Viertelstunde erklärt hast, sag ich zu meinem inneren Kind innerlich, ne? Oder habe ich damals gesagt. Manchmal führte das auch dazu, ich erinnere mich gerade, dass wir dann 3 Stunden erstmal WhatsApp geschrieben haben, muss ich auch zugeben. Die Zeit haben wir uns bewusst genommen, muss ich zugeben. Ist so bei uns gewesen. Es ist einfach unser Lebensthema. Es ist wichtig gewesen für uns. Mir ist bewusst, das kann jetzt nicht jedes Paar so machen. Aber bei uns, ich möchte nur erklären, was so dahinter steckt und wie es bei uns war. Und bei uns war es wirklich so, dass wir dann manchmal noch 3 Stunden. Und wenn Matti halt auf Arbeit saß, trotzdem hat er mit mir dann 3 Stunden WhatsApp geschrieben. Und dann haben wir in den WhatsApps darauf geachtet, gewaltfrei zu kommunizieren, bei uns zu bleiben, tief durchzuatmen. Oder manchmal vielleicht auch, manchmal habe ich auch geschrieben, pass mal auf, mein inneres Kind würde jetzt das so und so sagen. Und dann habe ich bewusst eingeleitet, pass auf, jetzt wird es nicht ganz so gewaltfrei, jetzt wird es ein bisschen, aber mein inneres Kind braucht das auch gerade, sich das von der Seele zu schreien. So, und dann habe ich es halt eingegeben, dass das hat Geduld erfordert, dass wenn man dann so emotionsgeladen ist und dann diese Mini-Tasten, aber ich habe mich da durchgezwungen. Und das war, ich fand es letztendlich gut, weil Matti konnte das dann lesen. Dann kam eine Pause und dann kam irgendwann eine Antwort. Und ja, das, so ging es voran. Also das waren so für mich die Schritte, wie dann Entwicklung stattfand in der Beziehung, wie ich mich erinnere.
Ja, das ist ja eine der, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, eine der Segen von WhatsApp und Co., wo zwar eben irgendwie 80-90% der ganzen Kommunikation wegfällt, durch Mimik und Gestik und Tonlage und so weiter passiert. Aber in manchen Situationen ist es halt sehr gut, weil, also ich kenne das von mir, dass ich eben gerade, wenn ich wütend bin oder so aufgebracht, dass ich eigentlich schon antworten könnte, quasi gewaltfreier und bei mir bleibender. Aber ich würde es halt immer noch mit sehr knirschenden Zähnen und mit sehr viel Überwindung tun.
Was und ich dann spüre, genau, und was mich dann auf die Palme bringt.
Genau, das kann man ja dann auch, das kann ich auch voll verstehen, dass wenn jemand, wenn ich jemand sagt, nein, ich denke nicht, dass du schuld bist, dann kann das, können die Worte ganz ernst gemeint sein, aber das kommt natürlich auf die Art und Weise nicht beim Gegenüber an, was ich auch vollkommen verstehen kann.
Aber was richtig gut ankommt bei mir, muss ich jetzt kurz reingrätschen, ist, wenn du sagst, ich bin wütend, ich kann jetzt gerade nicht antworten. Also es würde jetzt einfach unfair sein, ich muss jetzt erstmal raus. Das fand ich gut. Weil aber das war ja authentisch, ne?
Wobei ich bin echt ein Typ Mensch, das, ich bin da echt langsam quasi. Also es dauert bei mir eine Weile, bis dieses zähneknirschende, sehr angestrengte raus ist. Und da ist für mich WhatsApp echt eine Hilfe, weil da kommt halt wirklich nur die Antwort an was wie ich, nein, ich denke nicht mehr, dass du irgendwie an irgendwas Schuld hast. Dann kannst du das halt neutral lesen und dann hast du auch innerlich eine andere Stimme. Als wenn du mich jetzt komplett sehen würdest. Und
ach,
das,
so meinst du das?
Ja, genau. Ja. So, ja, das genau, wird dann halt, das wird dann halt alles weggeblendet. Ja. Und insofern, das ist nicht nur Fluch, dass da so viel an Kommunikation wegfällt, wenn man sich gegenseitig was schreibt und sehr viel Raum lässt für Irrtümer. Wenn man, also zumindest wenn wir da ein bisschen drauf achten, wie wir schreiben, dann ist das manchmal näher dran an dem, was wir sagen wollen, als wenn wir jetzt noch in uns, als wenn man uns jetzt, wenn wir uns gegenüberstehen würden.
Ganz, ganz klar, weil du diesen ganzen nonverbalen Film nicht fährst. Also
genau.
Diese ganze, also nonverbal kommunizieren wir ja auch.
Ja.
Und da, ich habe das Gefühl sogar, dass ich da noch viel empfindlicher und verletzlicher bin.
Ja, meine ich ja, genau. Das also sind das ja 80% ist ja nonverbal.
Besonders in der passiven Aggression, ne? Das kann ja noch viel treffender, also noch viel herausfordernder sein oder noch viel provozierender als Worte. Und wenn das schon mal wegfällt, also bei uns war das wirklich positiv, dass wir das gestrichen haben. Nonverbales kann auch positiv sein und das kann natürlich auch ein Manko sein an solchen also E-Mail und so, aber in dem Fall, also für uns war es eher zuträglich.
Ja, genau. Das und ja, jetzt hänge ich mich da ein bisschen drauf
dran auf,
genau, aber das ist halt ganz gut, weil man hat dann auch immer die Option, dass das, was man gerade getippt hat, dass man es nochmal weglöschen kann. Ne? Und dann kann man 5-mal Gift und Galle brüllen und spucken. Und der 6. Satz ist dann halt der gewaltfreiere und man hat trotzdem das andere mal rausgeschrieben, was einfach gerade ist. Also das ist ja auch was, jetzt komme ich gerade ein bisschen weg von der ganzen inneren Kindsache, aber es gehört ja irgendwie alles miteinander zusammen. Ja. Gerade,
es ging ja um dieses
gerade,
Zurückziehen mit genau, gemeinsam mit dem inneren Kind.
Genau, also gerade in der gewaltvollen Kommunikation ist eigentlich der Tipp, dass man diesen inneren Film, was man jetzt am liebsten mit dem anderen machen würde, vor lauter Wut oder was weiß ich, dass man den erstmal innerlich zulässt und den sich erstmal anguckt und den einfach laufen lässt. Ne, weil diese Energie ist ja da und die muss irgendwo hin und dann lässt man halt den inneren Film laufen und dazu gehört halt auch, dass man dann ab und zu mal ein paar Nachrichten schon mal ausformuliert, die wirklich böse sind, dann lösche ich die halt wieder weg, weil ich muss ja nicht absenden. Ach so. Und irgendwann, und dann ist irgendwann eben das Schlimmste oder dieses Krasseste verraucht und hatte sein Ventil gefunden im wütenden Tippen. Und dann kommt die sechste Nachricht und die ist dann, was weiß ich, ja, ich sehe den Fehler da und da oder das und das ist passiert und deshalb habe ich das gemacht oder was weiß ich was.
Ja, bei mir ist es ein bisschen anders abgelaufen. Ich habe mich mit meinem inneren Kind zurückgezogen. Mein inneres Kind hat ganz doll über dich geschimpft und ich habe das bewusst schimpfen lassen. Hm. Und manchmal, also war das dann auch okay und dann musste ich nicht nochmal zurück in die Situation, aber angenommen, also wir gehen jetzt mal von den Situationen aus, wo ich wieder zurückgegangen bin, da hat mein inneres Kind nämlich dann gesagt, so lasse ich dich, also im Sinne, ne, lasse ich dich jetzt nie davon kommen, ich will denen das jetzt sagen, das gehört nicht nur an deine Adresse, das gehört auch an Mattis Adresse und ich will, dass du dem es jetzt sagst. Hm. Mein inneres Kind war dann manchmal so, also nee, oder na, oder manchmal war es auch ängstlich und traurig. Da habe ich dann gesagt, du würdest dir besser gehen, wenn ich jetzt nochmal auf den Matti zugehe und das nochmal anspreche. Und dann hat es ja gesagt und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn sagen? Und da hat mir das innere Kind dann natürlich noch in der kindlichen Sprache gesagt, was ich sagen soll. Und ich habe es dann wie so ein Mediator vermittelt. Also ich bin dann sozusagen wie so ein Mediator meiner Gefühle, meiner emotionalen Welt. Also ich bin sozusagen schon, wenn ich dann auf den Matti zugehe, schon verbunden mit meinen Gefühlen. Aber ich bin nicht so komplett denen so ausgeliefert. Ne? Das meinte ich vorhin mit, dass man sich verliert. Ich bin nicht so... Ich habe nicht diesen Kontrollverlust oder wie nennt man das, wenn man so sich so sehr von den Gefühlen nur leiten lässt, so ganz ohne dass man da irgendwie diesen erwachsenen Persönlichkeitsanteil da hinstellt und der das so beobachtet, das ist finde ich immer schwierig. Also das habe ich dann nicht. Wie gesagt, ich bin dann schon verbunden mit meinen Gefühlen. Also es ist jetzt nicht so, eben weil ich höre oft, dass es kalt und distanziert ist, wenn wir aus diesem Erwachsenen-Ich sprechen. Hm. Das habe ich bei dir auch manchmal wahrgenommen, wenn du so gestellst geredet hast oder so. Das hat mich dann auch total provoziert. Hm. Aber wenn es uns wirklich gelingt, wirklich in Verbindung mit unseren Emotionen, mit unserem inneren Kind zu sein, dann ist das, finde ich es nicht distanziert und kühl und unnahbar. Also dann ist das nochmal anders. Dann ist da eine Wärme da irgendwie. Ja, es ist vielleicht halt, kannst du das nochmal besser erklären. Ich weiß gerade nicht, wie ich es erklären soll.
Also, für mich ist es immer ein bisschen wie ein Pendel, was so ausschlägt. Also ich habe ganz oft eine Streitsituation oder so, dass dann bin ich irgendwie wütend und das reißt mich so mit, was ja auch jeder kennt. Aber ich merke eben dadurch oder durch diese ganze Achtsamkeitspraxis und durch alles, was ich mir so angewöhnt habe, ist immer ganz stark dieser beobachtende Aspekt, der die ganze Sache von außen mitzieht. Der ist irgendwie immer da. Der kann dann nur manchmal nicht eingreifen. Also dieses, ne, was man vorher schon eigentlich, was man ja immer so ein bisschen hat. Also ich denke, man weiß meistens, dass das, was man gerade sagt, oder vielleicht schließe ich dazu sehr von mir auf andere, aber wenn ich, wenn ich was...
Bei uns war es so, dass wir es meistens dann wissen.
Nee, also wenn ich irgendwas sage, was sehr wütend ist und so, dann weiß ich schon, okay, das ist jetzt komplett ungerecht, was ich gerade sage.
Oh, das tut gut, das zu hören.
Das ist
manchmal
jetzt,
hoffe ich, dass du das denkst.
Ja, genau. Und ich muss echt sagen, ich kann mich eigentlich jetzt an keine Situation, Streitsituation erinnern, wo ich bei wirklich wütenden Beleidigungen und ungerechten Zeug und so, kann ich mich an keine Streitsituation in den letzten Jahren erinnern, wo nicht irgendwo in meinem Hinterkopf irgendwo eine Stimme war, wie, das ist kompletter Unsinn, was ich jetzt gerade sage. Also das meine ich nicht so, das denke ich nicht so wirklich, sondern das ist jetzt einfach das, was jetzt irgendwie sich gerade entlädt und mir ist absolut bewusst, dass das ungerecht ist. Aber ich merke halt, dass diese Stimme noch nicht stark genug ist, da einzugreifen. So, das ist der eine Ausschlag des Pendels. Das andere Ausschlag des Pendels ist, dass, wo du gerade gesagt hast, dass man halt so vom Kopf her da gerade ist, dass man eben unterkühlt wird, weil man gerade sehr versucht, ganz bewusst zum Beispiel so die 4 Schritte in der gewaltfreien Kommunikation einzugehen oder weil man sehr technisch wird. So.
Ja, aber das ist dann nicht der Sinn der Sache.
Ja, ne? Ich bin noch nicht fertig. Ja, das ist das andere Ausschlagen von dem Pendel. Genau, ne? Also das eine ist, die Emotionen, die sind zu stark, man kann sie wirklich nicht, auch wenn man einen gewissen bewussten Anteil hat. Das andere ist, man ist sich total verkopft. Und was ja auch quasi tatsächlich auch eben passiv-aggressiv sein kann, vielleicht, weil man sich dann sehr darin sonnen kann, im Sinne von, na, ich kommuniziere ja gerade gewaltfrei, was machst
aber
du?
Aber eigentlich ist das innere Kind komplett abgeschnitten und fängt an, innerlich zu wüten, und dann, das ist die Gefahr für passive Aggression.
Genau. Und das ist halt eben, und wenn man halt es schafft, mit seinen Gefühlen so verbunden zu sein und sie durch den Filter des inneren Erwachsenen oder gewaltfrei zu vermitteln, dann ist man halt, finde ich, so in der Mitte dieses ausschlagenden Pendels. Und wenn das ganz gut gelingt, dann gelingt es halt. Ja.
Ich würde es gerne nochmal jetzt mit der Sprache der inneren Kindarbeit nochmal. Also das Erste, was du beschrieben hast, war, dass der innere Erwachsene nicht eingreift, ne? Oder dass diese Stimme in einem ist. Und ja, genau. Das, also erstmal wollte ich sagen, beide Fälle, die du da genannt hast, sind ja das verlassene innere Kind. Letztendlich.
Ja.
Bei dem einen ist es das innere Kind, was sozusagen gerade waltet und schaltet, wie es will, ohne dass da jemand eingreift. Und das andere, der andere Fall ist, ist der autoritäre innere Erwachsene, der das innere Kind unterdrückt und schaltet und waltet. In beiden Fällen ist der innere Erwachsene vom inneren Kind abgeschnitten. Und das ist dann das, was diese aggressive Atmosphäre macht.
Ja.
In so angespannten Situationen. Und beide Fälle sind, würde ich jetzt persönlich als, damit fühle ich mich nicht wohl, würde ich als ungesund einstufen. Als nicht gut in meiner persönlichen Wertung für mich. Also in beiden Varianten fühle ich mich nicht wohl. Ich fühle mich dann wohl, wenn ich mein inneres Kind spüre. Und wenn der Erwachsene spricht oder wenn ich bewusst mein inneres Kind sprechen lasse, aber da bleibe und es nicht alleine lasse. Also ich lasse das innere Kind schon manchmal auch alleine, aber in den Situationen, wo ich getriggert bin, da darf ich es nicht alleine lassen. Das ist ja der Punkt. Und in den Triggersituationen es alleine zu lassen, das ist dann dieses Verlassen, das verlassene innere Kind. Ne? Das andere ist ja dann eigentlich das freie Kind.
Ja.
Jetzt mit Eric Byrne beschrieben.
Ja.
Ist ja dann das freie Kind ich, und das ist ja, na gut, nee, das kann auch, das sollte man auch nie ganz alleine lassen. Das kann auch.
Ja, ist schon immer gut, wenn die Verbindung da, ja, das ist.
Das ist aber auch komplex.
Ja, genau. Das finde ich eben auch, es ist nicht immer ganz leicht. Also, was auch nur kurz als Einschub, es wird ja oft unterstellt, dass das mit diesem inneren Kind, dass das sehr esoterisch klingt, aber ich finde, da ist nahezu überhaupt nichts Esoterisches dran. Man kann es gerne da so einen Aspekt reinbringen, wenn man sich damit wohlfühlt, und es ist doch alles in Ordnung und es sei jedem gegönnt, wenn das sein Weg ist damit. Aber an und für sich hat das gesamte Konzept, glaube ich, überhaupt nichts Esoterisches an sich. Und man merkt auch, ja, es ist sehr, genau, und da kann man halt sehr gut ins Diskutieren kommen. Ich habe auch das Gefühl, dass trotz der ganzen Literatur, die es da gibt, sei es nun eher populärwissenschaftlich in Beraterbüchern oder eben als Begleitbücher für Therapeuten und Coaches, dass das trotzdem immer noch ein Konzept ist, was so auf dem Weg ist. Ne? Und wo immer noch andere Aspekte beleuchtet werden, je nach Autor. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwann eine feste Sache ist, die unverformbar ist. Ne? Wie eben Beziehungen zu Menschen und Beziehungen zu mir selbst immer sind. Und jeder geht ja auch mit einer anderen Hintergrundgeschichte an das Thema ran. Ja. Ich würde gerne noch auf zwei Aspekte eingehen. Und das ist einmal, dass, wenn es denn so ist, dass man die Zeit am Tag hat, dass wir halt echt gemerkt haben, dass es gut tut, sich morgens oder abends eben hinzusetzen und sich die Zeit zu nehmen, mit seinem inneren Kind zu sprechen. Also wir hatten...
Ich gebe zu, dass ich es jetzt auch nicht mehr mache, aber ich habe es eine Zeit lang gemacht und es hat wirklich unheimlich viel verändert.
Ja.
Unheimlich viel ausgemacht.
Ja, also ich denke gerade, also ja, du machst es ja aber auch wahrscheinlich gerade eben nicht, weil du dich eben in diesen akuten Situationen sehr gut in Kontakt führst.
Genau.
Aber es gibt eben Zeiten im Leben, ne, das ist halt, das geht Menschen wie in Leuten, wo halt alles drunter und drüber geht, wo man sich richtig schlecht fühlt.
Und da ist es gut, das immer.
Da ist es
ist eine regelmäßige Zeit einzuräumen.
Genau, weil da eben so viel an Arbeit und so viel an Kontakt mit mir selber aufgebaut werden muss. Das kann ich dann in einer akuten Situation nicht leisten, weil dann ist einfach die Emotion zu krass oder die, meinetwegen auch die Depression im Alltag zu krass, wo man einfach nicht hochkommt. Und gerade morgens und gerade abends ist interessanterweise ja sowieso die Zeiten, in denen man aus diesen Zuständen relativ gut ausbrechen kann und mal relativ klar da ist. Ne?
Entweder bei dir ist das eher abends, ne? Bei mir eher morgens.
Nö, bei mir ist auch beides. Ich glaube, das ist einfach nur, weil ich eine Eule bin, dass ich morgens einfach so lange schlafe, dass mir abends die Überwindung leichter fällt, sowas noch zu machen oder mich dahin zu setzen. Aber aber an sich genau. Also ich kann das echt nur empfehlen, weil es unheimlich viel ausmacht. Der andere Punkt ist, dass das haben wir jetzt noch gar nicht so oft gemacht.
Kann ich da noch ganz kurz?
Ja,
merkt ihr den Punkt gerne, aber ich wollte auch sagen, also ich würde es gerne nochmal mit meinen Worten sagen, es gibt so Phasen im Leben, da haben wir so einen latenten Schmerz, möchte ich das jetzt mal nennen. Du hast es gerade Depression genannt, aber ich empfinde es, also ich neige jetzt glaube ich nicht so sehr zu Depressionen, aber ich kenne so Lebensphasen, da habe ich so ein latentes Traurigsein die ganze Zeit, weil ich gerade an einer äußeren Bedingungen oder irgendwas gerade ganz doll zu hadern habe und mich das eigentlich dauerhaft belastet. Und in solchen Situationen bin ich viel leichter zu reizen und zu triggern in der Beziehung zu Matti. Und in solchen Situationen, nicht nur in der Beziehung zu Matti, jetzt eigentlich generell bei Menschen, ne? Wir leben ja in Gemeinschaft, also dadurch ist es noch höher das Potenzial, dass ich da getriggert werde oder so. Und in solchen Phasen, wo ich einfach weiß, es geht mir eigentlich gerade schlecht und ich kann dieses Problem jetzt nicht auf gleich lösen, in solchen Lebensphasen hilft es mir total, morgens, sei es eine halbe Stunde, sei es ein Viertel oder vielleicht sogar eine ganze Stunde, es kommt drauf an, wie es mir gerade geht, wie hoch die Woge der Verzweiflung gerade ist, setze ich mich halt morgens hin und nehme mir die Zeit und rede mit meinem Kind. Und ich sitze nicht nur und denke mir das, sondern ich suche mir eine ruhige, ungestörte Ecke und rede und lasse auch das Kind reden. Also ich nehme auch, wenn ich den Draht sehr verliere, dann nehme ich sogar zwei Stühle und wechsle die Stühle und ich stelle sie nebeneinander oder gegenüber, je nachdem. Also ich lasse auch oft dann das innere Kind das entscheiden, wie ich das mache. Aber ich mache das richtig intensiv. Also was wir denken, hat weniger Kraft als das, was wir sprechen. Wir Menschen, das habe ich in irgendeinem Buch von Wada Hasselmann, glaube ich, gelesen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Uns Menschen ist die Stimme gegeben und die ist uns aus einem Grund gegeben. Wenn wir etwas denken, hat es nur halb so viel Kraft und auch nur halb so viel Wirkung auf unser Unterbewusstsein, wie wenn wir es laut aussprechen. Das hat die meiste, größte Wirkung, auch esoterisch betrachtet. Was weiß ich, wenn wir vielleicht sogar in einem Gebet versunken sind oder irgendwas, ne, jeder oder meditieren oder irgendwas, die Stimme hat am meisten Energie und das ist das, woran ich selber, also was ich selber an mir merke und woran ich auch glaube. Und ich bin ein Mensch, der wirklich lange braucht, bis er den Mund aufmacht. Vielleicht war es deswegen für mich so ein durchbrechender Gedanke oder so, also ein Gedanke, der den Durchbruch brachte. Also wirklich das ernst zu nehmen, dass das Sprechen mehr Wirkung hat. Hat, ja, egal.
Ja, ich glaube zusammenfassend, dass es gut ist, dass man diese Dialoge mit seinem inneren Kind eben laut ausspricht und nicht nur in Gedanken vor sich hindenkt.
Ja.
Ne? Also das, genau. Was noch einen neuen oder der noch gar nicht so lang, glaube ich, bei uns aktuell ist, aber was nochmal einen anderen Aspekt reingebracht hat, ist die innere Kindarbeit miteinander zu machen. Also grundsätzlich ist es so, wir sind schon dazu geschaffen, das zu können. Aber es gibt eben Zeiten, da geht das halt nicht so gut und da wäre es gut, wenn man Unterstützung hat. Also dass man diesen bemutternden Aspekt, den der innere Erwachsene hat, nicht vollkommen aus der Hand gibt, sondern die Verantwortung behält, aber dass man halt bewusst sagt, ich brauche jetzt gerade mal Unterstützung, weil ich es allein nicht mehr schaffe. Und ich finde, das haben wir jetzt auch quasi vor einiger Zeit angefangen und das war ein sehr intensives Erleben und hat auch sehr aufgemacht, wozu eigentlich Beziehung auch fähig sein kann. Was vielleicht vorher auch noch nicht so, also doch auch intensiv immer ist natürlich, aber das ist nochmal irgendwie eine andere Ebene. Also es ist schon sehr intensiv, weil ich denke, gerade wenn man eben Arbeit mit inneren Kind macht, öffnet man sich sehr, sehr, sehr krass. Also, ne? Und also normalerweise ist ja in der inneren Kindarbeit so, gerade was ich auch mit Klienten mache, dass ich zum Beispiel ganz bewusst sage, jetzt geh mal in die Rolle deines inneren Kindes. Und gerade da ist eben ja auch die Aufgabe, diesen regulierenden und diesen objektiveren Anteil in sich komplett abzuschalten, sondern wirklich mal in diesen völlig emotionalen und aus dem Bauch heraus und instinktiv ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber aus dem Bauch heraus eben in diesen Anteil zu wechseln und den einfach wirklich fließen zu lassen. Und das ist schon ein ungeschminktes sich öffnen, was natürlich auch ein hohes Vertrauen voraussetzt, dass man das überhaupt kann. Also das geht vielleicht manchmal sogar bei Therapeuten, Coaches fast besser, weil man eben, ne, dann, die haben eine gewisse Professionalität und man weiß, okay, nach der Sitzung ist das auch okay und der kennt mich jetzt nicht so gut und so weiter. Und dann hilft das manchmal sogar, dieser Abstand. Und
aber in einer Beziehung ist es nochmal anders. Also ja. Würde ich jetzt so, ich habe es ja bei einem Coach erlebt. Also in einer Beziehung ist es nochmal anders. Bei einem Coach oder bei einem Therapeuten ist es so, okay, derjenige kennt mich nicht. Und das ist gut, das ist ein Vorteil, weil ich mich vielleicht für manche Sachen schäme oder ich immer noch in einer so gewissen, in so einer gewissen Schutzzone bin dadurch. Aber jetzt bei dir ist es so, dass ich ja genau, du kennst unheimlich viele meiner wunden Punkte. Du kennst meine Kindheit, meine Geschichte. Und da zu sagen, pass auf, jetzt in der nächsten Viertelstunde, 20 Minuten gebe ich mein inneres Kind in deine Hände. Das macht auch was. Also es ist anders als bei einem Therapeuten.
Ja.
Ich finde, das schafft eine Nähe auf einer ganz intensiven Ebene.
Ja, also ich würde sagen, das Risiko ist größer, aber der Gewinn ist auch größer.
Mhm.
Wie bei so vielen Sachen. Also es ist auch wichtig, dass gerade der eigene innere Erwachsene vorher das abgewogen hat, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht.
Ja, auf beiden Seiten. Sowohl der die Arbeit mit demjenigen macht, als auch der sich öffnet und das innere Kind in die Hände gibt. Also auf beiden Seiten muss klar vorher eine Abstimmung stattgefunden haben. Also erstmal jeder für sich.
Hm.
Sonst kann das, glaube ich, so nie funktionieren.
Ja, aber wenn es halt gelingt, dann merke ich echt, dass es nochmal eine ganz andere Ebene aufspannt an Verbundenheit, die ich jetzt aber auch nicht, ne, die keine Abhängigkeit ist oder kein an den anderen dranhängen, sondern das ist wirklich einfach ein intensives, sehr nahes Erlebnis und das ist schon sehr beeindruckend.
Ich würde vielleicht gerne noch was dazu sagen, wie wir eigentlich darauf gekommen sind. Also das war eigentlich relativ spontan. Als wir das erste Mal gemacht haben, was hat dazu geführt? Das war irgendwie, also ich habe es beim Matti gemacht und ich hatte irgendwie tagelang, ich habe gesehen, dass es ihm nicht gut geht und ich hatte gerade sehr guten Draht zu meinem inneren Kind und wollte gerne diese Lebensfreude, diese Lebenslust, die ich in mir gespürt habe, auf ihn überspringen lassen. Und ich wusste nicht mehr, wie ich das machen kann und habe einfach gesagt, kann ich dir helfen? Kann ich dir einfach mal vielleicht mit innerer Kindarbeit helfen? Wollen wir es einfach mal probieren? Einfach aus Spaß. Mal gucken, was passiert. Und so ist es dann dazu gekommen.
Hm.
Ja, also es war eher so ein, auch von deiner Seite, ne? So, oh, ich bin jetzt eigentlich an dem Punkt, ich komme jetzt alleine nicht weiter. Ich brauche Hilfe. Und ich suche mir jetzt einen guten Freund, was in unserem Fall halt, wissen Sie, auch relativ gute Freunde. ne? Also genau. Ich wollte noch sagen, dass wir, dass ich generell, oder du ja auch, dass dieses schon die Philosophie haben, dass wir halt dafür einfach auch geschaffen sind, sowas zusammen zu machen. Also, dass wir keine Einzelwesen sind. Wir sind soziale Wesen. Und ja. Wenn eine Verknüpfung, eine Kommunikation stattfindet, auf diesem Niveau, würde ich es jetzt mal so nennen, dann hat das durchaus was unheimlich viel Kraft. Was für uns in unserer Philosophie was Göttliches. Und was sehr, sehr Heilsames.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, also überlege ich gerade, ob es noch irgendwas gibt, was man als neuen Punkt da aufwerfen kann. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass für mich das so alles mal so ein bisschen angeschnitten worden ist. Vielleicht so als Abschluss. Oder du hast noch was?
Ich hatte die ganze Zeit noch im Hinterkopf behalten, das Thema, also jetzt kam gerade ganz nah ein Auto vorbeigefahren. Und ich bin gerade raus. Ich würde jetzt einfach diesen Satz nochmal anfangen. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Ich hatte die ganze Zeit noch im Hinterkopf, dass wir am Anfang dieses Thema angeschnitten hatten. Was ist denn, wenn der andere nicht mitzieht bei der inneren Kindarbeit? Ich würde da gerne nochmal eintauchen in das Thema. Also muss jetzt nicht sehr ausführlich sein, aber ich finde, das ist halt wichtig, weil es so... Ich nehme das so wahr im Kurs bei uns, bei dir, dass das für viele zutrifft. Deshalb ich das wichtig fände, dass wir da nochmal drüber reden. Ich habe ja schon erwähnt, Marti und ich haben uns so versetzt entwickelt. Und das waren teilweise sehr lange Zeitspannen, die der andere da nicht unbedingt mitkam oder mit wollte oder aus irgendwelchen anderen Gründen blockiert war. Und ich kann jetzt nur von diesen Zeitspannen jetzt von uns sprechen. Und ich habe es so wahrgenommen, wenn ich mit mir in Kontakt war und wenn ich ernsthaft mein inneres Kind an die Hand genommen habe und wenn ich ernsthaft fürs Verantwortung übernommen habe, meine Lösung war das mit dem WhatsApp, habe ich erzählt, oder eben ganz rausgehen und das einfach stehen lassen, vielleicht mal eine Woche lang nicht mehr drüber zu reden, wo man vorher immer wieder kam und immer wieder mit dem Thema kam und den anderen eigentlich damit nur bedrängt hat, das einfach mal bewusst nicht zu machen oder solche Sachen, die waren durchaus wirksam. Also ich habe mich da als sehr wirksam empfunden in diesen Phasen, wenn ich sehr wirklich ernsthaft in Kontakt mit mir war. Es hatte zum Beispiel, das muss ich auch nachdenken, wie das so war. Also ich versuche mir gerade so Streitsituationen in Erinnerung zu rufen. Wenn ich mich da zum Beispiel rausgenommen habe und gesagt, so, ich weiß, ich kann es jetzt noch nicht benennen, aber ich weiß ganz genau, hier findet gerade irgendwas statt bei uns, zwischen uns, was total destruktiv ist. Und ich lasse mich darauf jetzt bewusst nicht ein. Ich gehe jetzt raus und ich habe jetzt die Nase voll. Und selbst wenn du mir dann hinterhergerannt bist und ich dann aber konsequent geblieben bin, nein, ich möchte darüber nicht reden, dann ist es passiert, dass manchmal Tage, manchmal Wochen später oder vielleicht manchmal auch schon erstaunlicherweise sogar Minuten später, dass Mati kam und anders war. Also anders war als sonst. Dass er nicht in seinem Muster, in seinem destruktiven Muster reagiert hat, sondern dass irgendwas in ihm passiert ist. Und ich versuche mich gerade an was Konkretes zu erinnern. Ganz einfach, dass erstmal ein "Es tut mir leid" kam. Oder ein wo dann früher, also vorher, als wir noch destruktiv kommuniziert haben, wo ich lange drauf warten musste oder wo es dann einfach gar nicht kam, wo das einfach dann im Sand verlief, also wo wir bis zur Erschöpfung die Nacht rein geredet haben und aber eigentlich nichts passiert ist, kam dann in solchen Situationen, in denen ich so konsequent bei mir geblieben bin und konsequent mein inneres Kind beschützt habe, dass dann von dir mal einfach nur ein es tut mir leid kam oder ein, oder dass du vielleicht mir dann erzählt hast plötzlich, was los war, ohne dass ich danach gefragt hätte, wo ich vielleicht vorher jahrelang mir das gewünscht habe und dich immer wieder gefragt habe, was in dir vorgeht und du nichts erzählt hast, du gemauert hast in den Situationen, in denen ich mich abgegrenzt habe, kamst du plötzlich und hast mir von dir erzählt oder sowas. Also es passiert schon was mit dem Partner.
Ja, also ich denke schon, dass so eine emotionale Abhängigkeit immer für Spannung sorgt und immer dafür sorgt, dass man sich zumacht, weil es ist halt nicht die Verantwortung, die man tragen kann und will, dass der andere emotional abhängig von einem ist. Und ich denke, es ist auch eine relativ eigentlich vernünftige Schutzreaktion, dazu zu machen. Und gerade wenn man sich vom anderen löst, also sich nicht mehr an ihm festbeißt, auf emotionaler Ebene und anfängt, sich um sich selber zu kümmern und den anderen loslassen kann, in dem Moment fühlt der andere sich natürlich viel befreiter und auf einmal ist es gar nicht mehr so schlimm. Oder auf einmal hat man gar nicht mehr das Gefühl, ja, ich habe jetzt gar kein Problem mal zu sagen, dass mir irgendwas leid tut oder jetzt mal darauf zu antworten, was mit mir los war. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass das Heil des anderen davon abhängig ist, dass ich jetzt auf irgendeine Art und Weise reagiere.
Ja.
Und das setzt ja unheimlich viel Freiheit und ungemein viel Entspannung frei. Und das ist ein ungeheures Potenzial, das davon ausgeht, wenn wenigstens einer von den beiden Partnern eben mit sich um sein inneres Kind kümmert. Wo dann eben quasi der Effekt schon sein kann, dass nur einer sich darum kümmert und einer diesen Prozess startet, dass das einen Effekt auf die gesamte Beziehung hat, weil der andere wird das unweigerlich merken. Erst wird er sich vielleicht ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlen. Jetzt sagt ihr einfach, die geht jetzt hier raus oder irgendwas oder er oder was ist ich oder was nun los? Zieht sich zurück. So erstmal Irritation, aber mit der Zeit wird der Partner oder die Partnerin auch merken, na nun, es verändert sich was und das nicht zum Schlechten und irgendwie ist der Alltag auf einmal viel entspannter. Und ich würde sogar davon ausgehen, dass dann auch eben die passiven oder die aktiven, aggressiven Angewohnheiten des Partners, der sich nicht um sich selbst kümmert, bedeutend nachlassen werden. Weil der sich einfach nicht mehr die ganze Zeit emotional unter Druck gesetzt fühlt und da irgendwelche Schutzreaktionen starten muss. Mhm. Denn das sind ja genau die Sachen, die er eben vielleicht auch mit seinem inneren Kind gespeichert hat, die er aus seiner Kindheit kennt. Die ja dann auch getriggert werden. Also es hat schon ungemein Effekt, wenn nur einer von beiden mit dieser Arbeit anfängt.
Ja, und im drastischen Fall ist es dann eben die Trennung der Effekt.
Ja, wobei ich eben sagen muss, dass aber wenn es wirklich, also wenn man so merkt, gerade in der Arbeit mit dem inneren Kind, dass es eigentlich überhaupt keine Basis mit dem anderen gibt. Warum sollte man jetzt irgendwie...
Aber der andere kann dann einfach nicht, entweder nicht mithalten und dem wird es einfach zu anstrengend und zu tief.
Ja.
Also also weil er einfach, der inneren Kindarbeit ist ja dieses sich entscheiden zwischen sich schützen oder lernen wollen. Also wenn er sich entscheidet, sich zu schützen, der Partner, und da auch nicht von abrücken will, dann wird er dauerhaft sich bedroht fühlen, würde ich mal jetzt so einschätzen, von diesen Versuchen des anderen Partners wirkliche Nähe herzustellen, unabhängige Nähe. Also Nähe, die nicht emotionale Abhängigkeit ist. Davon wird er sich bedroht fühlen. Oder derjenige, der sich andersrum betrachtet, derjenige, der sich entscheidet, konsequent bei sich zu bleiben, mit seinem inneren Kind verbunden zu bleiben, wird vielleicht umso deutlicher spüren, wie sehr er eigentlich an der Beziehung leidet oder wie viel negative Empfindungen eigentlich in diese Beziehung reingeführt haben.
Ja, wie viel Abhängigkeit.
Wie viel Abhängigkeit, ja. Und wird zu sich selbst sagen, okay, ich brauche, also ganz, ganz, ganz easy jetzt. Es muss jetzt gar kein großer Knall sein, sondern so ganz easy. Es passiert dann einfach so hups. Ich brauche dich gar nicht mehr, weil ich bin ja gar nicht mehr abhängig. Und leider hat diese Beziehung von meiner Seite her nur die Abhängigkeit zusammengehalten. Ja, dann ist das so. Dann ist das eben, wie ich sage, diese drastische Konsequenz, die Trennung. Was aber dann letztendlich auch gesund ist.
Ja.
Aber wobei wir sind ja eher auf Erhalten aus, ne?
Ja, ich denke,
manchmal kann auch eine neue Liebe, entschuldige, kann auch Liebe erwachsen aus so einer Kommunikation. Das ist nämlich noch so ein Fall. Da ist nicht, es war vielleicht vorher nur Abhängigkeit, aber es kann trotzdem daraus was erwachsen, einfach weil man sich schon so gut kennt. Dann, ja.
Also ich denke, es gibt ganz viele Beziehungen auch, die eigentlich in fast nahezu ausschließlich Abhängigkeit gestartet worden sind und sich dann zu sehr eben liebevollen, selbstverantwortlichen Beziehungen gewandelt haben, wo tatsächlich eine sehr intensive Liebe dann entstanden ist über all diese Abhängigkeiten hinweg, die vielleicht tatsächlich am Anfang noch gar nicht da war. Also es ist jetzt, ne, das klingt vielleicht ein bisschen fatalistisch, deshalb ist es halt kein Todesurteil, wenn eine Beziehung vor allem durch Abhängigkeit entstanden ist.
Nee.
So, ne, es kommt immer auf den Prozess an, der dann stattfindet. Und da ist es eben auch ganz wichtig, dass man eben zusammen die Entscheidung trifft, daran arbeiten zu möchten.
Ne? Genau, es ist ein von vielen Lösungen, zu denen es führen kann. Eine von vielen Konsequenzen, dass eben es zur Trennung führt. Aber ja, eben nur eine von vielen.
Genau. Ja, vielleicht lässt sich abschließend eben sagen, dass also dass eben wenn man diese Arbeit mit dem inneren Kind, dass diese eigentlich letztendlich das Feld sehr gut eröffnen kann für eine echte und wahre und trotzdem eigenverantwortliche Nähe und eine sehr liebevolle Atmosphäre, die eben, ne, wir haben es jetzt entschleunigt oder ruhig genannt, aber die eben sehr viel Ruhe und sehr viel Stärke ausstrahlt, weil einfach jeder ein Stück weit in seiner eigenen Kraft ist. Und das, ich finde auch, dass das Potenzial gerade mit der inneren Kindarbeit da ist, dass man die Qualität der Beziehung, ich nenne es mal Qualität, dass gerade wenn man sie in diese alltäglichen Strukturen mit reinnimmt, so sei es nun, dass man sich Zeit nimmt, alleine mit seinem inneren Kind zu arbeiten oder dass man in diesen Akutsituationen es schafft, die Bindung zu seinem inneren Kind aufrechtzuerhalten, dass es die Qualität in der Kommunikation und in dem Umgang und im Familienalltag natürlich auch ungemein verbessern und verändern kann. Ja, und letztendlich ist, glaube ich, das auch ein bisschen die Endaussage dieses Podcasts, diese Einladung, sich darauf einzulassen. Und zu schauen, was dann passiert. Oder?
Ja.
Genau. Gut. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Deshalb wollen wir uns erstmal für diese Woche verabschieden und ich hoffe, wir werden uns bald, ganz bald wieder hören.
Ja.
Alles Gute euch.
Alles Gute.
Ciao. Tschüss.